und auch in den nächsten Wochen in das 12. Kapitel im Römerbrief gehen. Und heute lesen wir die ersten zwei Verse. Und wenn ihr mitlesen möchtet, schlagt doch gerne auf Römer 12, die Verse 1 und 2. Ich habe hier die Ranger-Bibel, das ist die neue evangelistische Übersetzung dafür. Römer 12, 1 und 2. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Amen. Wir sind im Römerbrief. Und den Römerbrief kann man als einziges Hohelied auf die Gnade, auf die Barmherzigkeit Gottes lesen. Und das ist so, dass ja, Opus Magnum, sagen manche, von Paulus, wo er mal so richtig sich Zeit nimmt, darzulegen, was er über den Glauben, was er über das Leben als Christ, was er über die Rechtfertigung aus Glauben zu sagen hat. Viele Themen hat er schon mal im Galaterbrief, der also ein paar Jahre früher entstanden ist, aufgeschrieben. Der war aber so etwas aus der Hüfte geschossen in eine konkrete Notsituation rein. Die Galater drehen gerade ab und jetzt muss ich mal hier ganz schnell ein bisschen was schreiben. Im Römerbrief hat er mehr Zeit, nimmt sich mehr Platz, wie man sieht, und geht wirklich in die Tiefe. Und das zieht sich durch die Kapitel bis hierher. Gerade die ersten 11 Kapitel entfaltet er diese Gnade, diese Barmherzigkeit Gottes. Und man kann sich da sehr lange drin aufhalten. Ich will mit euch einfach nur ganz schnell durchgucken. Im ersten Kapitel lernen wir, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist, zu retten. Im zweiten Kapitel sagt Paulus, ohne die Gnade Gottes wird niemand, weder Juden noch Nichtjuden, vor Gott gerecht. Im dritten Kapitel spricht er darüber, wie wir durch den Glauben, durch die Gnade Gottes gerecht werden. Im vierten Kapitel sagt er, ja, auch Abraham, der Vater Israels, ist durch Glauben gerecht geworden. Und wenn das so ist, sagt er dann in Kapitel 5, dann haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Kapitel 6 spricht er davon, wie wir in der Taufe neues Leben empfangen. Das alte Leben ohne Gott ist begraben und neues Leben ist lebendig geworden. Und wir sind frei von den Forderungen, vom Zwang des Gesetzes, sagt er in Kapitel 7. Und darum, Kapitel 8, sind wir frei von jedem Urteil, frei von Verdammnis und nichts kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes. Nichts kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes. Und dann geht es weiter, ja, wie ist das jetzt mit Israel? Er sagt, ja, auch die Erwählung Israels ist aus Gnade geschehen, aus der Barmherzigkeit Gottes. Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Kapitel 10, darum haben wir Gottes Wort. Wer das hört, wer darauf antwortet, der ist gerecht vor Gott. Und Kapitel 11 sagt Paulus, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Oder in einer anderen Übersetzung, die Berufung Gottes ist unbereubar. Er kann das nicht zurücknehmen, wenn er dich gerufen hat. Gottes Gnade ist da für uns. Sie macht uns gerecht. Durch sie kommen wir in Beziehung mit ihm. Er lädt uns ein. Und jetzt sagt Paulus in Kapitel 12, und hier schlägt er buchstäblich ein neues Kapitel auf, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Und das Weil geht zurück auf diese 11 Kapitel, deshalb dieser kleine Ritt dadurch. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, darum ermahne ich euch jetzt. Also, das, was bisher war, das hat jetzt Konsequenzen für euch. Das wird jetzt sichtbar, spürbar in deinem Leben. Und er nimmt sich jetzt die nächsten Kapitel Zeit und wir nehmen uns die nächsten Wochen Zeit, und diese Konsequenzen, von denen er da spricht, ein bisschen aufzuschlüsseln. Hier in den nächsten, also heute und in den nächsten 4 Wochen, wollen wir uns hier mit Kapitel 12 beschäftigen. Da geht es darum, dass wir uns hingeben. Da geht es ums Dienen, da geht es ums Lieben, da geht es ums Segnen, da geht es ums Versöhnen. Auswirkungen dieser Gnade in deinem Leben. Und dieses, weil wir darum, das ist so wichtig, dass wir das festhalten, dass wir nicht selbstverständlich über das Weil drüber hinweggehen. Also manchmal, wenn man lange damit unterwegs ist, dann hat man das so verinnerlicht oder auch nicht, man hat es auf jeden Fall so oft gehört, dass man sagt, ja, das ist ja klar. Ja, also Gnade und so und Vergebung, klar, aber dann müssen wir doch aber jetzt endlich mal. Und wir rutschen da so drüber weg, über das, was Gott uns in Christus schenkt. Und meine Erfahrung ist, da wo jemand ständig sagt oder wo eine Gruppe sagt, ja, das ist uns ja klar, da brauchen wir nicht mehr uns mit aufhalten, die Sachen sind dann nach einer Weile überhaupt gar nicht mehr klar. Gerade wenn es um so zentrale Dinge geht. Das heißt, wir müssen immer wieder an diesen Punkt zurückkommen. Was hat Gott uns in Christus geschenkt? Was haben wir empfangen? Was wäre auch unsere Stellung ohne ihn? Dass wir überhaupt verstehen, was wir empfangen haben. Sie sagen ja, das ist das Natürlichste auf der Welt, dass Gott Sünde vergibt. Das Natürlichste auf der Welt, in einer gefallenen Welt, ist, dass Menschen von Gott getrennt sind. Weil Gott heilig ist und wir nicht. Und es ist jedes Mal ein Wunder, dass Gott Sünde vergibt. Und dass wir kommen können. Und dass wir sogar Gewissheit haben dürfen, eben nicht aus Hochmut, sondern aus Glauben, Gewissheit haben dürfen, dass wir auch morgen noch kommen können. Und wenn wir hier in jedem Gottesdienst Abendmahl feiern, dann ist das ein Punkt, wo wir das verankern. Sagen, wir kommen immer wieder ans Kreuz. Wir kommen immer wieder an diesen Ort. Selbst wenn wir in der Predigt mal über ganz was anderes geredet haben, wir kommen wieder an diesen Ort und sagen, aus deiner Gnade, Herr. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Was hat er uns für ein Erbarmen geschenkt? Lass uns das feiern, lass uns das anschauen. Lass uns das neu annehmen. Und ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, doch ich weiß das. Du brauchst dieses Erbarmen immer wieder neu. Genauso wie ich. Da trete ich dir nicht zu nahe, wenn ich das sage. Wir sind angewiesen auf diese Gnade Gottes immer neu. Und sie ist bereit. Was für ein großartiges Geschenk. Also wir gehen immer wieder dahin zurück. Aber wir dürfen da auch nicht stehen bleiben. Das ist die andere Falle und das sehe ich auch manchmal bei Christen. Wir reden ständig darüber, Gott vergibt ja und wir sind alles begnadigte Sünder und das war's. Und jetzt warten wir, dass wir irgendwie heile durchkommen bis in den Himmel. Nee, Gott hat was für uns. Er hat ein Leben für uns, ein neues Leben. Und dieses neue Leben soll auch tatsächlich neu sein. Das hat bestimmte Formen, bestimmte Ausdrucksformen, wo dieses neue Leben auch sichtbar wird. Immer in Unvollkommenheit, bis er wieder kommt. Aber eben doch in diesem Neuen, was er uns schenkt. Und da wollen wir uns ja mit befassen, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Ermahne ich euch nun auch. Ja, was denn? Dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Also die Antwort ist ein Opfer, nicht wie im alten Bund die Tieropfer und so weiter, sondern Menschenopfer, dass ihr euch selbst hingebt, dass ihr eure Leiber hingebt, dass ihr euch mit Leib und Leben, hat hier die neue evangelistische Übersetzung, Gott hingebt. Also wir sprechen von Hingabe. Wir sprechen natürlich nicht davon, dass Menschen irgendwo auf dem Altar massakriert werden oder verbrannt oder schreckliche Dinge, aber dass wir uns ganz Gott ausliefern. Als natürliche, als die folgerichtige, als die vernünftige Reaktion. Diese Übersetzung hier sagt, das ist der wahre Gottesdienst. Lutherbibel hat hier, das ist der vernünftige Gottesdienst. Griechisch logikos, also der ja, logische ist jetzt nicht auch nicht richtig präzise übersetzt. Manche haben der geistliche, aber im Sinne von eigentliche, ist gar nicht so leicht wiederzugeben, aber es ist immer dieses Verständnis. Das ist der normale Weg, wie du Gott die Ehre gibst, wie du reagierst auf das, was er dir geschenkt hat. Die natürliche Folge ist, dass du dich ihm hingibst. Also die natürliche Folge ist nicht, dass du sagst, ach, ist ja cool, der bezahlt für mich, dann muss ich ja nicht mehr, dann mache ich jetzt weiter im Text. Keine Ahnung, du kommst an dein Auto und da hat jemand dir einen Parkschein hinter die Windschutzscheibe geklemmt und hat für dich bezahlt, weil du das irgendwie vergessen hattest oder so. Und dann sagst du, ach ja, ist ja nett. Du kennst den Typen aber gar nicht, der das gemacht hat, und letztlich fährst du einfach weiter und lebst dein Leben weiter. Ja? Das ist nicht die Reaktion. Jesus hat gelitten, da muss ich nicht mehr leiden. Und jetzt kann ich, was gibt es im Fernsehen so? Sondern die natürliche Reaktion ist, Mann, das ist so ein krasses Geschenk, was Gott mir in Jesus macht. Das verändert mein Leben. Das ist so ein krasses Geschenk, das verändert mein Leben. Ich habe manchmal Lebensgeschichten gehört, gelesen von Menschen, denen das Leben buchstäblich geschenkt wurde. Da war jemand, der hat ein Organ gespendet, noch in seinem Leben oder nach seinem Tod, durch das du weiterleben kannst. Oder da ist jemand, der hat sich geopfert. Also gestern noch habe ich mir den Jungs so einen Actionfilm gesehen, wo jemand sich in die Kugel wirft, ja, und die Kugel fängt für dich. Das erleben wir so nicht unbedingt regelmäßig, aber vielleicht auf eine andere Weise. Er hat sich hingegeben, damit ich leben kann. Wenn ich das ernst nehme, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. Ja, es gibt so Dinge, die verändern dein Leben. Und es gibt Situationen, wo du nachdenkst und sagst, was ist mir eigentlich geschenkt worden und was habe ich daraus gemacht? Und das kann ganz gesund sein. Es gab einen Mann, der kriegte einen Schock, als er die Zeitung eines Tages las. Denn in der Zeitung las er eine Todesanzeige und einen Nachruf. Das ist nicht so schockierend, das gibt es dauernd. Das Schockierende war, dass über diesem Nachruf sein Name stand. Und das, was er dann da über sich las, war nicht so besonders erfreulich. Er war Wissenschaftler, er hatte mit Chemikalien gearbeitet, er hatte einen Sprengstoff entwickelt. Und der Nachruf hatte die Überschrift "Der Händler des Todes". Und das ist so, das war die Summe seines Lebens, nach der Meinung dieser Journalisten. Und das hat was mit ihm gemacht. Was war das Rätsels Lösung? Sein Bruder war gestorben. Der Journalist hatte irgendwie gepennt. Es gibt ja sowas immer mal wieder, dass dann irgendwie mal wieder, über Papst Johannes Paul II. Sind 3-mal Nachrufe veröffentlicht worden, als er noch lebte. Die sind ja immer schon fertig geschrieben, so für den Tag X. Aber da hatte einer nur den Nachnamen gelesen, Nobel. Und es war aber eben nicht Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits, sondern sein Bruder. Aber ihn hat das so schockiert, dass das die Summe seines Lebens sein sollte, dass er beschlossen hat, sein Vermögen in eine Stiftung einzubringen, um Fortschritt in der Wissenschaft zu unterstützen, aber vor allem auch Fortschritt bei dem Ringen um den Frieden. Das ist der Friedensnobelpreis. Also du liest einen Nachruf über dein Leben und fragst dich, ist das wirklich mein Leben? Bin ich das wirklich? Eine andere Geschichte ist die, dass ein englischer Cricket-Champion, Charles T. Studd, vor dem Kreuz stand, über Jesus nachgedacht hat und gesagt hat, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich gestorben ist, dann kann kein Opfer der Welt zu groß sein, was ich für ihn bringen könnte. Das war einfach eine logische Gleichung. Ja? Jesus ist Gott, er gibt sein Leben für mich. Wie könnte ich ihn damit überkompensieren, sozusagen, zu viel geben? Das geht gar nicht. Und er wurde einer der großen Pioniere der Missionsbewegung in der Wende vom 19. und 20. Jahrhundert. Oder ein schlesischer Graf stand vor einem Altarbild mit einer Kreuzesdarstellung von Jesus und darunter stand: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und Nikolaus Ludwig Graf von Zinzen und Pottendorf hat sein Leben umgekrempelt und wurde einer der Großen in der Erweckungsbewegung und in der Missionsbewegung in Deutschland. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt was wieder zurückzahlen muss. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Jetzt muss ich ständig hinterherhecheln, um diese Schuld endlich abzutragen. Nein, das wird mir niemals gelingen. Aber es wird ein Leben der Dankbarkeit sein. Ich verstehe, ich bin so beschenkt worden, ich kann nur zurückschenken. Alles, was ich habe, ist sowieso geschenkt von Gott. Jetzt will ich zurückschenken. Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann kann kein Opfer zu groß sein, das ich für ihn bringen könnte. Und Paulus sagt, gebt eure Leiber hin oder gebt euch hin mit Leib und Leben für Gott als lebendige und heilige Opfer, die an denen Gott Freude hat. Es ist interessant, dass er von den Leibern spricht. Das ist nicht nur was, was nur im Geiste passiert. Irgendwie also innerlich, ja, es gibt so ein Lobpreislied, ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie. Das finde ich immer so lustig. Ich denke, so, da hat der Schreiber dann erwartet, die Gemeinde kniet sich eh nicht hin. Aber hier geht es um was sehr Konkretes. Ja, diese Hingabe, die findet nicht nur statt, dass du ein Gebet sprichst, ich gebe mich dir jetzt hin. Aber sonst ändert sich nichts. Sondern das muss ja irgendwo Spuren haben in deinem Leben. Und die sind ganz körperlich, die finden ihren körperlichen Ausdruck sozusagen. So, genauso ist das, wenn du dich der Sünde hingibst. Da hat Paulus schon drüber gesprochen in Römer 3. Römer 3 ab Vers 13, da zitiert er also reihenweise Psalmen und Prophetenbücher aus dem Alten Testament, um den Weg des Sünders zu beschreiben. Die Menschen alle sind abgewichen, alle sind Sünder. Und er zitiert dann aus den Psalmen, er spricht über uns und das sind immer die Psalmworte, die eigentlich über die Feinde sprechen. Das ist nicht so schmeichelhaft. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihrer Zunge formen sie Lügen. Schlangengift verbirgt sich hinter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Und so weiter. Also ein körperlicher Ausdruck eines Herzens, was voller Sünde ist und voller Rebellion. Ja? Das wird ganz praktisch. Und jetzt sollen wir unsere Leiber hingeben als Opfer, die Gott Freude machen. Das würde dann heißen, dass wir unsere Füße auf Wege setzen, die Gott gefallen. Oder an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten wie das Evangelium des Friedens, wie Epheser 6 sagt in der Waffenrüstung. Ne? Lippen, die sein Wort reden und Worte, die ihm gefallen. Die Münder, die segnen und nicht mehr fluchen. Hände, die den Schwachen aufhelfen, die denen dienen, die in Not sind. Und du kannst die Reihe fortsetzen. Also wie kann ich mit meinem Körper ein Opfer sein, was Gott gefällt? Indem ich es für Dinge einsetze, die ihn ehren und die Menschen dienen. Römer 6, nach diesem großen Abschnitt über die Taufe, sagt Paulus dann in Vers 12, die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung, also eure Körperteile, zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Wie kann das, was ich heute sage, ein Werkzeug der Gerechtigkeit sein, Gott? Wenn ich in die Kantine gehe, wie können meine Finger, wenn ich irgendwelche Kommentare auf Facebook schreibe, dich verherrlichen? Wie können meine Füße mich an Orte führen, wo ich Segen bringen kann? Und so weiter. Das kann ich mir sehr konkret anschauen. Gebt eure Leiber hin als Opfer, die Gott gefallen. Und Vers 2 geht es dann weiter. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, jetzt kommen wir vom Körper zum Kopf, von Gott erneuern und dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde, ob es zum Ziel führt. Also, Erneuerung statt Anpassung. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt oder dieses Zeitalters, des Geistes dieser Zeit, ja, man spricht vom Zeitgeist. Das Problem ist, dass wir manchmal dann bei Zeitgeist ein bestimmtes Set von Überzeugungen sehen, was wir dann ablehnen. Sagen wir als Christen sind gegen den Zeitgeist und das heißt dann ABCDE, irgendwie Dinge, die wir doof finden. Und stattdessen setzen wir uns dann ein, also nicht hier wir, ne, aber Leute, die so auf den Zeitgeist schimpfen, kämpfen dann für den Zeitgeist der 50er Jahre oder der 1880er. Ja? Also diese Musik heutzutage, das ist fürchterlich, Posaunenchor, das ist was richtig Gutes für Christen. Als die Posaunenchöre angefangen haben, haben alle sich über die Posaunenchöre aufgeregt. Was ist das denn für schreckliche Musik? Und das in der Kirche, das ist ja, geht ja gar nicht. Ja, versteht ihr? Also manchmal sind wir auch nur, folgen wir als Christen auch nur dem Zeitgeist mit irgendwie ein paar Jahrzehnten Verzögerung. Das hilft dann auch niemandem. Es gibt auch Dinge, die im Zeitgeist angesagt sind, die sehr erfreulich sind. Also wenn es gerade Zeitgeist ist, Menschen in Not zu helfen, dann machen wir da gerne mit. Wenn der Zeitgeist sagt, wir werden wieder gastfreundlicher, so, dann sage ich, das ist was Biblisches. Und wenn jemand sagt, ja, was, du glaubst das noch, wir leben doch im 21. Jahrhundert, wer hat denn solche Ansichten in der, meinetwegen in der Sexualethik oder in, was weiß ich, das ist ja von vorvorgestern, würde ich halt sagen, eine Datumsangabe ist grundsätzlich keine Information über den Wahrheitsgehalt. Ja? Eine Datumsangabe ist keine Information über ein Wahrheitsgehalt. Also nur weil die schon im 3. Jahrhundert herausgefunden haben, dass Gott, oder das formuliert haben, die wussten es schon vorher, dass Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist ist, ist es deshalb nicht falsch. Weil es schon vor 1800 Jahren Leuten klar war. Und umgekehrt, nur weil dein Vater davon noch nichts wusste, ist es auch nicht falsch oder auch nicht richtig. Könnt ihr mir folgen? Deshalb ist die Herausforderung hier, zu prüfen, was Gottes Wille ist. Und sonst könntest du einfach sagen, okay, alles, was jünger ist als, so bei Technologie, kennt ihr das? Alles, was es gab, hat mir jemand so zusammengefasst, alles, was es gab, bevor du geboren wurdest, ist total veraltet. Ja, das hatten meine Eltern, ne? Alles, ich habe jetzt neulich gesehen, ein Handy mit Wählscheibe gibt es jetzt irgendwie, fand ich cool. Aber alles, was es gab, bevor du geboren wurdest, ist total veraltet. Alles, was erfunden wurde zwischen deiner Geburt und deinem 30. Geburtstag, das ist total cool. Und alles, was nach deinem 30. Geburtstag erfunden wurde, das ist irgendwie abartig und irgendwie ein Zeichen für die Endzeit. Ja? Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Gott fordert uns heraus, nicht zu fragen, okay, fühlt es sich richtig an oder in welchem Jahrhundert leben wir denn, sondern zu fragen, was ist der Wille Gottes? Und er spricht von einer Veränderung, die nicht dadurch geschieht, dass ich irgendwie gehört habe, dass das falsch ist, sondern die in mir geschieht. Lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Ich liebe sehr die Luther-Übersetzung, aber sie hat hier an dieser Stelle, sagt sie, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und es ist ganz klar, ich habe es nochmal ein bisschen mir angeschaut, ganz klar passiv. Also es ist etwas, was an dir geschieht, diese Veränderung. Es ist etwas, was Gott an dir wirkt. Dass er Erneuerung wirkt in deinem Leben. Du bist nicht unbeteiligt dabei. Aber er wirkt es, er schenkt es dir. Er schenkt es dir durch seinen Geist und er schenkt es dir. Und da bist du gefragt, dadurch, dass du dich füllst mit seinem Wort, dass du etwas von Gottes Willen erkennst, ja, dass du das in dich aufnimmst, was er denn sagt zu diesen Fragen, mit denen du dich gerade beschäftigst. Und du wirst fähig zu prüfen, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und da langen wir auch manchmal daneben. Ja, das ist nicht immer, wir sind da nicht fehlerfrei. Aber Gott möchte, dass wir auf diesen Weg gehen, wo wir danach fragen. Was möchtest du? Wie gefällt dir mein Leben? Nicht, was erwarten andere von mir? Nicht, was sagt die Gesellschaft? Nicht, was sagt die... Ja, was sagst du? Und das ist gut, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir einander da ermutigen können, dass wir einander auch fragen können um Rat. Wie verstehst du das aus Gottes Wort? Aber eben nicht, ich frage so lange, bis ich einen finde, der das sagt, was ich mir gewünscht habe, dass er sagt. Findest du das gut? Nein. Findest du das gut? Der Fünfte sagt dann, ja, ist okay. Okay, der hat gesagt, ist okay. Ja, das ist nicht der Weg. Aber dass wir miteinander Gottes Wort studieren, dass wir miteinander Gott suchen und erkennen, was der Wille Gottes ist. Ihr Lieben, wir sind so reich beschenkt. Gott schenkt uns nicht nur etwas, sondern Gott schenkt uns sich selbst. Er schenkt uns die Gemeinschaft mit sich, er schenkt uns die Vergebung unserer Sünden. Er schenkt uns ein neues Leben. Und er schenkt uns dieses neue Leben mit sich, mit ihm. Das heißt, er wünscht sich, dass wir es dann auch mit ihm leben. Und dass wir es leben im Hören auf ihn. Dass wir es leben im Hören auf sein Wort. Und das ist ein Gottesdienst, den Gott gefällt. Und dann können wir hier auch Gottesdienst feiern, als Ausdruck davon. Ich glaube, das gefällt ihm dann auch. Aber als Menschen, die sich hingegeben haben an diesen Herrn, der sich für sie zuerst hingegeben hat. Jesus, wir danken dir für deine Gnade, die so groß ist. Wir danken dir für deine Liebe, die alles übersteigt, was wir an Liebe auch nur denken können. Wir danken dir für dein Opfer, was nicht darauf basiert, dass wir erst irgendwas für dich getan haben, sondern was aus reiner Gnade gegeben ist. Du hast dich uns gegeben und ja, wenn das jetzt in deinem Herzen ist, dann bete das doch auch innerlich mit. Herr, du hast dich für uns gegeben und wir kommen zu dir und wir geben uns dir hin. Unser Leben soll ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sein. Zu deiner Ehre. Dass Menschen dich kennenlernen. Dass Menschen deine Liebe in uns sehen und deine Wahrheit in uns sehen. Es geht nicht darum, dass wir groß rauskommen. Dass wir gut dastehen. Es geht darum, dass es dir Freude macht und dir gefällt. Und das wird ein Segen für uns dann auch wieder sein. Herr, ich gebe mich dir neu hin. Verherrliche du dich in mir, in meinem Leib, in meinem Geist. Was ich rede, was ich schreibe, was ich tue, soll, ob da jemand zuguckt oder ob ich ganz alleine bin, soll dir Freude machen, soll dich verherrlichen. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, Herr, für deine Gnade. Und danke, dass du dich freust, von Herzen freust, wenn wir zu dir kommen mit offenem Herzen. Amen.